Ein herzliches Willkommen zur Sendung Eisberg voraus. Schön, dass ihr zugeschaltet seid. Wir wollen auch heute wieder ein spannendes Thema uns anschauen, das gerade in diesen Tagen sehr an Bedeutung gewonnen hat. Es geht um das Thema der Sexualität, streng genommen um Sexualität in der Bibel. Was lehrt die Bibel darüber und ist das ein Thema, über das man überhaupt sprechen kann oder ist es völlig verpönt in der Gesellschaft? Ich möchte darüber mit dem Raimund Fuchs sprechen, den ihr schon kennt. Danke, Raimund, dass du bei uns bist.
Gerne.
Du bist ja nun in wenigen Tagen, wirst du ja deine Diplomarbeit verteidigen im Bereich der Sexualberatung und Sexualpädagogik. Magst du uns kurz verraten, wie der Titel deiner Arbeit heißt?
Ja, ich habe mich der Pension noch dazu aufgerafft, etwas zu studieren. Und ich habe den Titel gewählt, das Hohelied der Liebe als Grundlage für die moderne Pädagogik, für die moderne Sexualberatung und Sexualpädagogik.
Das würde ich zu gerne lesen, wenn das mal verteidigt ist und veröffentlicht ist.
Kannst du es haben, könnt ihr es haben, alle, wie ihr braucht.
Weil gerade im Hohen Lied, ich hab da mehr Fragen als Antworten an dieses Buch. Ich finde es sehr, sehr spannend zu lesen. Mal schauen, was man da alles noch finden kann und lernen kann.
Faszinierendes Buch. Ich erlebe es immer wieder, dass viele mit dem Buch nichts anfangen können, weil sie sagen, was hat das in der Bibel zu tun? Das ist ein Buch in der Bibel, total mit Erotik, voll mit Erotik. Es wird natürlich in gewisser Weise vergeistigt dann. Das hängt mit der Liebe zwischen Mensch und Gott zusammen. Aber in erster Linie ist es ein erotisches Buch.
Mhm. Bin ich gespannt, also was dabei rauskommt.
Gerne.
Kann man was lernen. Wenn wir das Thema Sexualität uns anschauen, gerade also jetzt in der Gesellschaft im Jahr 2024, was würdest du sagen, wie sieht die Gesellschaft heute aus oder wie gehen die Menschen heute allgemein in 2024 in Österreich oder auch in Deutschland, in Mitteleuropa, mit dem Thema Sexualität um?
Naja, ich bin ja gerade so ein Jahrgang, der das eine Extrem und das andere Extrem miterlebt hat. Denn als ich jung war, war alles noch ganz im Geheimen und man hat über Sexualität nicht geredet. Dann kam die sexuelle Revolution, dann kam die Pille, dann kam die Aufklärung und dann kam Oswald Kolle und dann kam die ganze das Pendelbewegung in die andere Seite. Was wir heute haben, nämlich eine totale Übersexualisierung.
Aha, das ist interessant.
Das ist eine Pendelbewegung, hin und her.
Aha, ja. Das glaube ich, das geht mir auch so, wenn ich das sehe. Also was heute in den Medien ist oder was auch, was wir in den Schulbüchern finden, was unterrichtet wird. Man kann eigentlich kaum Fernsehprogramme vernünftig sehen, ohne dass es irgendwie immer sexualisiert wird.
Das ist das eine. Nicht? Auf der anderen Seite, obwohl wir heute in einer so einer aufgeklärten Gesellschaft leben und man redet von Sexualität wie von Essen und Trinken. Und trotzdem ist es wieder ein Tabuthema. Bei vielen, vielen ist es ein Tabuthema.
Da würde ich direkt mal eine provokante Frage stellen. Würdest du sagen, es ist gesund, Kinder schon im Alter von, ich weiß nicht, 3, 4, 5, 6 Jahren aufzuklären?
Unbedingt kindgemäß. Weißt du, es ist so, eines müssen wir wissen, wenn wir sie nicht aufklären, klärt sie die Welt auf. Im Kindergarten, da passieren Dinge heute, wo man also nur mehr sagen muss, wo ist ein Kindergarten noch, der ordentlich die Kinder erzieht. Und ich bin sehr dankbar, meine Tochter, die Tanja, die hat seit 10 Jahren einen adventistischen Kindergarten in Wien, in Kagran, ins Leben gerufen. Und was mir die dann alles erzählt, weil sie im Öffentlichen auch arbeitet. Und wir sind sehr dankbar, dass wir auch Kindergärtnerinnen haben, die noch ordentlich die Kinder betreuen. Aber eigentlich sollte das alles im Heim passieren. Ja? Und je früher, desto besser. Ich meine, wenn du es nicht selber machst, macht es die Welt. Aber die macht es pervers und das ist furchtbar. Und so gilt eigentlich in der Erziehung der Leitsatz, nicht isolieren, sondern immunisieren. Und immunisieren heißt, ich erzähle es dem Kind kindgerecht. Mhm. Und man fängt an, das macht man ja, die Schwester Weid sagt ja auch, man sollte dem Kind, sobald es anfängt, nachzudenken oder Fragen zu stellen, die Antworten auch ihm zu geben. Und man fängt ja an mit dem Kind, das ist das Auge und das ist das Ohr und das ist die Nase. Ja, warum macht man das? Ja, um das Kind einzuführen in den Körper. Aber noch ein Nabel hört man auf.
Aha, die Geschlechtsorgane spart man oft aus.
Das ist der Fuß, die Zehen, da geht es wieder weiter. Aber das ist der Penis, das sagen sie nicht. Mhm. Oder das ist die Scheide. Mhm. Das gehört auch dazu gesagt und ordentlich benannt, wie es wirklich heißt und nicht
verniedlicht oder so.
Ja, verniedlicht oder was. Ja.
Das, wenn ich so an meine Kindheit denke, ich glaube so im Alter von 3 Jahren, 4 Jahren, ich habe mich das gar nicht gefragt, also wie Fortpflanzung funktioniert. Das war überhaupt nicht mein Thema.
Na, das ist auch nicht.
Ich war irgendwann da, bin bei meinen Eltern aufgewachsen und das... dass ich danach gefragt habe, kam viel später.
Das ist auch nicht so. Aber die Kinder fangen schon an, mit ihren Genitalien zu spielen. Und jetzt machen die Eltern den Fehler, dass sie sofort sagen, Finger weg, das ist grausig, pfui. Und das Kind, das ist nicht grausig und nicht pfui, das ist dein Penis und den sollst du kennenlernen, wozu der da ist. Das kann man dann einmal langsam ihm erklären. Und wenn die Kinder dann fragen, Mama, wo kommen die Babys her? Und du fängst dann an mit dem Storch, dieses Blödsinn mit dem Storch zu erzählen, dann darfst du dich nicht wundern, dass die Kinder bald nicht mehr an Gott glauben. Weil sie sagen, wenn sie dann draufkommen, dass das mit dem Storch gar nicht wahr ist, dass das mit Gott auch nicht wahr ist, was du mir erzählst. Verstehst du? Mhm, also wir müssen in allen Dingen ehrlich und aufrichtig sein und nicht sagen, da aus dem Loch kommt das Baby heraus beim Nabel. Ja. Das ist alles Mögliche passiert.
Genau. Also meine Frau würde zum Beispiel sagen, man darf Kinder nicht belügen. Also du darfst nicht erzählen, irgendwas, wie es nicht ist.
Aber du musst auch nicht alles bis ins letzte Detail den Kindern schon aufklärend erklären, aber kindgerecht, dass es versteht, ordentlich, sauber, wie Gott es eigentlich gedacht hat.
Also die Anatomie erklären, die Physiologie halt so viel wie ein Kind verstehen kann.
Ja, und auch die Kinder lassen, wenn sie anfangen, ihre Organe kennenzulernen. Sie sollen diese Sachen kennenlernen. Mhm. Ja? Ohne, dass sie jetzt da Schuldgefühle bekommen. Mhm. Man muss ihnen nur lernen und zeigen, dass es da gewisse Gefahren dann auch gibt und das kindgerecht anleiten.
Ja, heute gibt es ja zum Beispiel in Kindergärten sogar Anleitung für Kinder dazu, wie sie masturbieren.
Ja, das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Aber dann ist es wichtig, dass das Kind schon zu Hause weiß, dass wenn man den Penis öfter reibt, ein gutes Gefühl kommt. Mhm. Ja, das passiert ja auch beim Raufen und Rankeln, wenn die Kinder auf dem Papa liegen und der Papa auf die Kinder liegt und so, dann kommen gute Gefühle bei den Kindern auch. Hm. Und da muss man jetzt aufpassen, dass man das richtig macht. Denn im Kindergarten machen die das auch. Die holen nur Männer, fremde Männer. Die kommen dann in den Kindergarten und man nennt das Original Play, wo die Männer mit den Kindern herumbalgen und die Kinder auf die Männer auf die Kinder und so wurzeln sie sich durch die Gegend. Und du weißt nicht, was das für Männer sind. Mhm. Das können oft Problemmänner sein, die mit Pädophilie Probleme haben. Mhm. Und ich würde nie ein fremdes Kind einem Mann so geben. Aber daheim sollten sie das lernen, mit dem Papa herumzubalgen. Und leider gibt es halt Papas, die das nicht machen. Die sollen ruhig auch geknuddelt und geküsst werden und gedrückt werden und erleben, dass das eine schöne Sache ist, wenn man da knuddelt.
Mhm. Also in der Familie ist es gut, also Dinge zu verstehen, also aufgeklärt zu werden, den Körper zu erfahren. Du sagst, besser zu Hause lernen sie das in einer anständigen, sittlichen Art und Weise, bevor sie es auf eine perverse Art und Weise in der Welt lernen. Genau. Welche Verantwortung siehst du dabei Medien und vielleicht der Regierung?
Ja, die haben keine Verantwortung, leider. Die haben einen wahnsinnigen Einfluss und teilweise verantwortungslos, weil das, was sie da präsentieren und den Kindern geben und zeigen, ist eigentlich verantwortungslos. Wir müssen die Verantwortung übernehmen. Wir dürfen das nicht den Medien und dem Staat überlassen, der natürlich versucht, unsere Kinder zu beeinflussen. Und er schaut, dass die Mütter so schnell wie möglich arbeiten gehen, Die Kinder so früh wie möglich in die Kita stecken und der Staat dann die Kinder infiltriert, so wie er sie haben möchte. Und das ist verantwortungslos.
Das ist eine große Gefahr. Es gibt ja auch diese, ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich, wenn man Filme schaut, FSK 3, FSK 6, FSK 12, also freiwillige Selbstkontrolle, die den sozusagen die Filmindustrie selber macht eine freiwillige Selbstkontrolle und sagt, dieser Film ist für Leute geeignet bis 12. Mhm. Aber das verändert sich Jahr für Jahr. Also umso, ich sag mal, umso perverser die Sexualisierung vorangeht, also in die falsche Richtung, umso mehr verändert sich das Gesellschaftsbild und umso früher wird empfohlen, dass Kinder das sehen können. Also ja, kann man da gar nicht mehr drauf hören als Christ. Ja.
Und auch, sie nehmen diese ganze moderne Genderbewegung mit hinein und es wird den Kindern dargestellt, als ob es ganz natürlich ist, dass da zwei Männer verheiratet sind oder zwei Frauen verheiratet sind und so weiter. Das wird ihnen heute präsentiert als normal. Und da muss man mit den Kindern schon vorher reden und sagen, das ist nicht normal, das ist Gott, der hat das anders gewollt. Nämlich ein Papa und eine Mama und nicht zwei Papas oder zwei Mamas. Mhm.
Also würdest du auch schon früh über diese Entartung aufklären? Würdest du den Kindern das auch schon?
Du musst auch schon früh anfangen mit der Evolutionstheorie und den Kindern sagen, passt auf einmal, Ungläubige sehen die Welt anders, mit anderen Augen. Wie ist das entstanden? Weil sie sagen, Gott gibt es nicht. Ja, und sie erklären sie das halt, dass sich das langsam entwickelt hat. Das muss man den Kindern auch erklären. Man nennt das eben Immunisieren, dass man sagt, Kinder, Ungläubige haben eine andere Erklärung dafür. Wir glauben das nicht. Wir glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und dann erkläre ich, warum. Weil das so ein komplexes und schönes, das kommt nicht von selber. Mhm. Ja. Also ich würde das nicht anstehen lassen, weil die kommen so schnell wie möglich. Du schaust mit im Handy mit diesen Themen zu Rande und werden konfrontiert damit. Und dann haben sie keine Alternative, keinen Schutz dagegen. Mhm.
Interessant, ja. Nun ist es ja so, dass sich die Sexualität, oder kann man sagen, die Sexualität vielleicht nicht, aber das Bild der Sexualität im Laufe der Jahrhunderte irgendwie verändert hat. Also wenn ich so in die Antike denke oder ins Mittelalter, vielleicht die Renaissance, im Gegensatz zu heute, damals war es eher, vielleicht nicht im Römischen Reich, vielleicht nicht, aber so im Mittelalter war es ja oft so unterm Teppich gehalten. Also man spricht darüber nicht. Man sagt den Kindern nichts darüber. Mhm. Also alles ist im Schweigen.
Ja,
und heute ist es, man erzählt eigentlich zu viel, habe ich manchmal das Gefühl. Ja,
es hat immer wieder so Pendelbewegungen gegeben, einmal so und einmal so. Einmal war es wieder ganz freizügig und man hat mit den Kindern sogar die Weichliche und Knabenschänder und so weiter. Also es hat Sexualität hat sich eigentlich nie geändert. Das war immer das Gleiche. Nur einmal war sie tabuisiert und dann wieder ein bisschen offener. Und jetzt haben wir halt wieder eine Pendel, die offener ist. Und jetzt werden die Leute dann plötzlich, das ist auch nicht ideal, jetzt machen wir wieder das Gegenteil. Und so gehen wir von einem Extrem ins andere, anstatt dass wir diese gesunde Mitte finden, wo man sagt, das ist Gott gewollt und das ist nicht Gott gewollt. Mhm.
Was würdest du heute sagen in 2024? So welches Bild zeichnen so die Gemeinden und Religionsgemeinschaften, die Kirchen? Welche Richtung gehen die heute?
Ja, trauriges Bild. Ich muss da ehrlich sagen, ein trauriges Bild. Ich meine, unser Problem ist ja das, wenn ich da jetzt von der Ehe- und Familientherapie herkomme, die meisten, jetzt in Österreich, die meisten kommen von der katholischen Tradition. Mhm. Und in der katholischen Tradition wird die Sexualität völlig falsch gesehen. Da ist das, was zwischen den Beinen passiert, so und so schmutzig. Und man braucht es ja nur, damit man ein Kind kriegt. Und wenn man dann ein Kind hat, dann hört man eh damit auf. Und je heiliger man wird, desto weniger Sexualität braucht man. Die Nonnen, die Priester, die brauchen das nicht mehr. Ja? Und die werden dann Adventisten, kriegen keine Bibelstunde über das Thema Sexualität, was die Bibel sagt, hören keine Predigt über das Thema und übernehmen dann ihre Ansicht mit hinein in ihr Eheleben. Und dann geht es drunter und drüber.
Interessant, es wird tatsächlich insgesamt in den Gemeinden, finde ich, wenig über dieses Thema gesprochen.
Fast gar nichts. Also ich weiß nicht, außer in der Jugendstunde, dass man das einmal thematisiert. Aber ich weiß nicht, wann hast du eine Bibelstunde über Sexualität gekriegt oder eine Predigt gehört?
Ich selber gebe Bibelstunden über das Thema, aber dass ich mal in die Jugendgruppen, da spreche ich öfter mal drüber, Predigen, vielleicht in den letzten, weiß ich nicht, 5 Jahren, vielleicht 3 Predigen gehalten darüber.
Ja, wird kaum gefragt. Ich hatte einmal, und das hat mich so fasziniert, eine Sabbatschule, ein Vierteljahr eine Sabbatschule über das Hohelied der Liebe gegeben. Mhm. Und die meisten haben damit nichts anfangen können.
Das ist spannend, ne? Genau. Ob das daran liegt, weil das Thema einfach kaum angesprochen wird, dass dieses Buch so verborgen ist, verschleiert?
Das ist schade. Es ist ein natürliches Thema, was genauso wie Essen oder vegan oder vegetarisch oder was auch immer, über das zerreißen wir uns den Mund, aber über Sexualität, da reden wir nicht drüber. Das gehört genauso zum Leben dazu wie alles andere.
Aha. Und auch da ist gesunder Umgang wichtig, also zu verstehen, wie das funktioniert.
Ja, und es ist auch göttlich. Ich meine, die Sexualität hat Gott geschaffen, zu einer Zeit, wo es noch keine Sünde gegeben hat. Vor dem Sündenfall. Adam und Eva sollten Kinder bekommen,
fruchtbar
sein und sich mehren. Und das hat nichts mit Sünde zu tun, die Sexualität.
Ja, wird oft in die Richtung gebracht. Was wissen wir überhaupt über die Bibel? Also was für ein Bild zeichnet die Bibel denn über Sexualität? Du hast schon das Hohelied erwähnt.
Ja, auf der einen Seite ist es auf alle Fälle einmal etwas Heiliges, Göttliches, denn der Schöpfer hat sich was dabei gedacht, warum er einen Mann gemacht hat und eine Frau gemacht hat. Und die Unterschiede zwischen Mann und Frau, jetzt alleine schon vom Anatomischen her, sind so faszinierend. Der muss sich was dabei gedacht haben, diese ganzen erogenen Zonen und so weiter, dass das nicht nur dazu da ist, um Kinder zu bekommen, sondern auch eben, um Freude dem anderen zu schenken. Und das ist etwas Heiliges und etwas Göttliches, die Sexualität. Und die soll auch in diesem Rahmen bleiben. Und die Bibel spricht sehr viel von Sexualität, nur teilweise in Bildern. Mhm. Sie spricht vom Garten, sie spricht vom Brunnen, vom Wasser. Das sind alles so Elemente in Bezug auf Liebe und auf Sexualität. Und die kommt immer wieder vor, nicht? Trinke aus deinem eigenen Brunnen und warum soll dein Brunnen hinausquellen zu anderen und so weiter. Freu dich an dem Weibe deiner Jugend und so weiter. Das sind alles ganz klare biblische Texte in Bezug auf die Sexualität. Mhm. Oder auch der Paulus im Korintherbrief spricht ganz deutlich über eheliche Sexualität und so weiter.
Warum würdest du sagen, hat Gott die Sexualität überhaupt gegeben?
Warum er sie gegeben hat? Weil er uns als Menschen gemacht hat. Er hat gesagt, lasst uns Menschen machen und als Mann und Frau. Also Mann ist ein Mensch und Frau ist ein Mensch. Und das gehört zum Menschsein dazu, die Sexualität. Und weißt du, das ist einfach so schön, ich möchte das so darstellen, unter den Geschöpfen sind die Menschen die einzigen, die sich beim Geschlechtsakt in die Augen schauen können.
Witzig.
Musst du mal nachdenken.
Geht gerade so durch.
Das ist faszinierend und da ist wirklich etwas Heiliges drinnen. Da geht es um Beziehung, da geht es nicht nur um das Reiben einiger Organe miteinander, sondern da geht es um viel, viel mehr. Die Bibel nennt den Geschlechtsakt eigentlich mit einem schönen Wort. 1. Mose Kapitel 4, das ist ganz interessant. Mit dem Wort erkennen.
Ich habe auch gerade so
1. Mose 4, Vers 1, und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wird schwanger. Also dieses Erkennen ist hier ein Wort für den Geschlechtsverkehr, für den Sexualakt. Und da steckt mehr drinnen, da steckt Erkennen drinnen. Und dieses Wort Erkennen geht dann auch bis ins Neue Testament hinein und sagt in Johannes 17, das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus,
erkennen.
Kennen? Nein, erkennen. Aha. Also er möchte mit uns eine ganz intime Einheit eingehen, so wie Mann und Frau, dass wir nichts mehr zwischeneinander haben. Oder ist nichts mehr. Wir sind ein Fleisch. Das ist ein Wunder.
Das sagt Paulus im 1. Korintherbrief, meine ich, wo er sagt, wisst ihr nicht, wer mit einer Hure zusammen ist, ist ein Fleisch mit ihr. Wer aber mit Christus zusammen ist, wird eines Geistes mit ihm.
Genau.
Das ist das Symbol.
Ja. Mhm. Und so ist die Sexualität ein wunderschönes Bild der Einheit, ich in dir und du in mir. Und das ist im Neuen Testament genau dasselbe in Bezug auf den Glauben. Mhm. Jesus möchte, Johannes 15 mit der Weintraube und der Rebe, sagt er, ich in dir, ich in euch und ihr in mir. Das ist diese Einheit. Mhm. Es geht nicht unbedingt darum, dass ich sage, ich kenne Jesus. Ich kenne viele Frauen, aber ich habe nur eine erkannt und das ist meine Sissi.
Schöner Gedanke ist das. Mhm. Ja. Es ist schön, wie dieses Bild gebraucht wird in der Bibel. Würdest du sagen, das ist im Alten Testament und Neuen Testament gleich?
Ja, da hat sich nichts geändert. Es ist ja so schön, da gibt es ja so schöne Texte in Bezug auf die Sexualität. Ich denke da zum Beispiel an einen Text in 5. Mose 24, Vers 5. 5. Mose 24, Vers 5. Da sagt der liebe Gott, dass ein junger Mann, 5. Mose 24, Vers 5, gar nicht in den Krieg ziehen soll. Vers 5, wenn jemand sich kurz vorher eine Frau genommen hat, soll er nicht mit dem Heer ausziehen und man soll ihm nichts auferlegen. Er soll frei in seinem Hause sein, ein Jahr lang, dass er fröhlich sei mit seiner Frau, die er genommen hat. Ah, das heißt also, er sagt, du, der soll nicht einmal in den Krieg gehen, der soll daheim bleiben, dass er sich seiner Frau widmet und mit ihr fröhlich ist, die Sexualität genießt, denn wenn er in den Krieg geht, dann hat er die Zeit nicht dazu.
Es ist schön, dass es so geschrieben wird, ne? An seiner Frau erfreuen. Also es ging ja auch darum, Nachkommen zu haben.
Nicht nur.
Aber auch das Wort ist eben halt erfreuen. Also
die Sexualität ist auch zur Freude, zum Glücklichmachen des anderen da. Nicht, und das ist jetzt Perversion, zum Glücklichwerden. Befriedige du mich ist nicht das Konzept Gottes. Mhm. Sondern ich habe die Sexualorgane dazu bekommen, dich glücklich zu machen als Frau oder meine Frau glücklich zu machen, nicht mich.
Interessant, ja, schöner Gedanke.
Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und das ist letztlich Agape, die göttliche Liebe, die für den anderen da ist und den anderen glücklich machen möchte. Ohne Wenn und Aber.
Und die wird ausgedrückt in dieser Eros-Liebe.
Es wird ausgedrückt in der Sexualität. Ja. Genau so ist es.
Jetzt haben wir noch in der Bibel, wir haben sowohl positive als auch aber negative Beispiele für Sexualität. Also ich denke da zum Beispiel an verschiedene Stellen, wo zum Beispiel Vergewaltigungen stattfinden, auch im Volk Gottes. Mhm. Da wird die Sexualität direkt pervertiert, also direkt auch missbraucht, um eben nicht dem anderen eine Freude zu machen, sondern oft nur aus Eigenliebe. Das ist dann zum Beispiel Vergewaltigung. Aber die Bibel zeigt durchaus beide Bereiche.
Ja, sie nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Sie zeigt einfach auf, was Folge ist und was Sache ist, um uns zu lernen. Und das ist eigentlich die Betriebsanleitung für ein glückliches Eheleben, für ein glückliches Sexualleben, für ein richtiges Mann und Frau sein.
Wenn ich irgendjemand fragen würde, vielleicht in der Bibelstunde oder so, dann sagt, kannst du mir irgendwie irgendeinen Text in der Bibel geben, der mir erklärt, wie ich eine gesunde Sexualität leben kann, also wie eine gesunde Sexualität aussieht. Würde man da irgendeinen besonderen Text sehen? Also würdest du sagen?
Ja, es gibt viele Texte. Ich nehme jetzt einmal nur den 1. Korintherbrief, den siebte Kapitel her, wo der Paulus das einmal deutlich auch anspricht. Der 1. Korinther 7, wo er eben sagt, ihr Lieben, und da geht es um die Geschlechtlichkeit, da geht es um Sexualität. Vers 2, doch um der Unkeuschheit willen habe ein jeder seine eigene Frau und eine jede ihren eigenen Mann. Denn der Mann leistet der Frau die schuldige Pflicht, desgleichen die Frau dem Manne. Das heißt, die Frau ist ihres Leibes nicht mächtig, sondern der Mann. Desgleichen auch der Mann ist seines Leibes nicht mächtig, sondern die Frau. Das heißt also, er sagt hier, ihr seid füreinander geschaffen, aber der Text wird oft missbräuchlich verwendet, dass der Mann sagt, da steht es drinnen, du musst mir zu Willen sein.
Dein Körper gehört mir.
Genau, ja, dein Körper gehört mir, also her mit deinem Körper. Das ist völlig falsch, sondern umgekehrt, ich habe eine Bringschuld. Das heißt also, ich muss mich ihr zur Verfügung stellen, nicht muss, ich werde mich ihr zur Verfügung stellen, um sie in Liebe glücklich zu machen. Und umgekehrt auch. Das heißt also, meine Geschlechtsorgane gehören nicht mir, sondern gehören meiner Frau. Und umgekehrt. Und dann sagt er in Vers 5, entziehe sich nicht einer dem anderen, außer mit beider Bewilligung, eine Zeit lang, damit ihr zum Beten Zeit habt. Aber dann kommt wieder zusammen, auf dass euch der Satan nicht versuche, weil ihr es nicht enthalten könnt. Das ist ja natürlich, Geschlechtlichkeit ist ja nichts, was ich sagen muss, Grausiges. Es gehört zur Ehe dazu und es wäre furchtbar, wenn die Frau dauernd Kopfe hat. Und sagt, ich kann nicht, ich mag nicht. Und umgekehrt, wenn der Mann sagt, na, er kommt nicht in Frage, müsst ihr vorstellen, ich in der Eheberatung, was ich alles erlebe, von einem Extrem ins andere. Ein Extrem, da darf der Mann nur einmal zur Frau, und zwar am Vatertag. Ja, habe ich erlebt.
Einmal im Jahr.
Einmal im Jahr. Sex, einmal im Jahr am Vatertag. Und das andere Extrem ist, fünfmal am Tag.
Wow.
Sie war fertig, die Frau.
Also rum habe ich gedacht.
Ja, er hat da Tabletten nehmen müssen.
Wow.
Also das sind diese Problematiken, wenn man nicht redet darüber, wenn man nicht die Sache thematisiert, dann hast du die furchtbarsten Bandbreite von einem Extrem ins andere.
Ich glaube, man ist sich auch gar nicht bewusst, zum Beispiel, also wenn ich zu meiner Frau sagen würde, wir schlafen nur noch einmal im Jahr miteinander, ich glaube, also in was für eine Versuchung ich sie da bringe.
Ja, und auf beider Bewilligung darf das nur vor sich gehen. Mhm. Ich darf nicht alleine entscheiden und sagen, nein, du kriegst jetzt keinen Sex. Mhm. Das muss auf beider Bewilligung sein, denn das ist ein Akt der Liebe. Ich schenke mich dir, ich gebe mich dir, ich möchte dich glücklich machen.
Ja, und es ist schön, du hast es mit so einer, du hast eine Bringschuld genannt. Das ist schön, dass der Text hier so beginnt, auch im 1. Korinther 7, den du genannt hast. Es beginnt mit, der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist. Also so beginnt das. Und dann kommt erst andersrum und so.
Genau.
Also der Mann gebe der Frau das, was er ihr schuldig ist. Genau. Ist interessant, ne? Bei der Ehe, also bei dem Vollzug einer Ehe, wird eigentlich gar nicht, sagt der Pastor das eigentlich fast nie, oder? Der Mann gebe von jetzt an der Frau das, was er ihr schuldig ist. Und deine Schuld ist, nie gehört.
Ja, wobei man jetzt das so darstellen muss, dass das eine freiwillige, ein freiwilliger Akt ist des Sich-Schenkens. Und deshalb sollten die jungen Leute sich ja vor der Ehe prüfen. Denke an die Rebekka, der Diener hat ja die Frau für den Herrn ausgesucht, den Isaac. Und nach welchem Kriterium hat er sie ausgesucht? Er hat gesagt, lieber Gott, wenn ich zum Brunnen gehe und ich bitte um ein Glas Wasser, und sie gibt mir das, ist sie die Richtige? Nein. Und wir fühlen uns schon gut, wenn wir das tun, was der andere mich bittet. Oft muss man dreimal bitten, bis es tut. Wir fühlen uns schon gut, wenn er bittet und ich tue es. Du hast ja nichts gesagt, du hast ja nicht gebeten drum. Nein. Wahre Liebe ist, dass sie von sich selber sagt, ich will deine Kamele auch trinken. Und weißt du, was sie sich da für eine Sache aufgeladen hat? Der hat 10 Kamele gehabt. Ein Kamel trinkt über 200 Liter Wasser. Was die da geschöpft hat, das ist Liebe. Nämlich die Kamele des anderen zu bemerken, das heißt seine Bedürfnisse zu bemerken und ohne dass er sagt, mache ich ihn glücklich oder sie glücklich.
Das ist ein schönes Bild, ja. Sollte man eher auch sein.
Und das muss man vorher schon prüfen. Das muss man vorher schon prüfen. Ob der Partner aus der Agape lebt. Matthäus 5 sagt ja, die Agape ist die, dass wenn einer sagt, geh eine Meile mit mir, dann gehst du freiwillig eine zweite mit ihm.
Ja, ich könnte sagen, geben ist seliger denn nehmen. Also man,
das ist das Prinzip und das zeigt sich dann in der Sexualität auch.
Genau, und da ist, glaube ich, auch schön, man sieht hier, dass, wenn man, wie nennt er das hier, seiner Schuld nachkommt, also man erzeigt, man macht das, um den anderen glücklich zu machen, aber man macht das auch gerne. Das ist schön, ja. Sieht die Bibel eigentlich irgendwelche Gefahren bei falsch ausgelebter Sexualität? Also bei Salomo zum Beispiel fällt mir ein. Oder ich weiß gar nicht, es gibt wahrscheinlich ganz viele. Gibt es Gefahren, wenn jemand seine Sexualität falsch auslebt? Also Salomo hat ja irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Frauen hat der gehabt? 700 und 300?
Wie viel? 1000?
Ja, genau, 700 Frauen und 300 Ehefrauen. 300 Ehefrauen, ja. Bei Salomo ging das dazu, dass er abgewandt wurde und angefangen hat, Götzen zu dienen. Also das war so der Auslöser, er wollte dem was Gutes tun. Das war ja so ein politischer...
Er war das Kind seines Vaters. Der David hat ja auch schon mit der Sexualität Probleme gehabt. Und das ist einfach etwas, was man auch weitergibt in gewisser Weise.
Das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe es bei Ellen White gelesen, sagt, David, aufgrund seiner Sünde, war er nicht in der Lage, über dieses Thema mit seinen Kindern richtig zu sprechen. Er hat sie
nicht beherrschen können und auch nicht weitergehen.
Genau, er wollte darüber nicht sprechen. Und das war das Problem bei Salomo dann später.
Natürlich. Und so müssen wir unsere Sünde bekennen und sagen, lieber Gott, bitte verzeih mir, aber auch mit den Kindern darüber reden und sie auch dementsprechend anzuleiten, weil das ist dann halt schon eine Belastung, die man dem Kind mitgibt. Aber du hast auf alle Fälle im Römerbrief im Kapitel 1 einen ganz deutlichen Hinweis, dass wenn ein Mensch sich von Gott trennt und Gott nicht haben möchte, dann in der Sexualität auch Entgleisungen hat. Und da heißt es dann in Römer Kapitel 1, sie wussten, Vers 21, dass es einen Gott gibt, haben ihm aber nicht gedankt. Sie haben sich, Vers 22, für weise gehalten, sind aber zu Narren geworden. Und darum hat er in Vers 24 Gott sie dahingegeben, in ihres Herzens Gelüste, in Unreinigkeit, zu schänden ihre eigenen Leiber an sich selber. Sie, die Gottes Wahrheit verwandelt haben in Lüge, haben sich gedient dem Geschöpf statt dem Schöpfer. Und darum hat Gott sie auch hingegeben, Vers 26, in schändliche Lüste. Ihre Weiber haben verwandelt den natürlichen Umgang zu den unnatürlichen. Desgleichen auch die Männer haben verlassen den natürlichen Umgang mit dem Weibe und sind aneinander entbrannt in ihren Lüsten und haben Mann mit Mann Schande getrieben in ihrer Verwirrung, wie es ja sein muss, an dem sich selbst ist zu empfangen. Es geht also darum, dass wir dann, wenn wir ohne Gott leben, die Sexualität auch in die Perversion führen, weil letztlich nur Gott dir sagen kann, wozu er die Sexualität gegeben hat und wie sie wirklich funktioniert. Mhm. Und jetzt haben wir halt Leute, die Gott weglassen und jetzt auch innerhalb der Gemeinde teilweise ihre Sexualität ausleben, wie sie sich das vorstellen oder wie die Welt es ihnen sagt. Mhm. Und das ist pervers.
Es ist also gar kein Phänomen,
abartig.
Kein Phänomen des 21. Jahrhunderts. Na, das gab es also schon zu Römerzeiten.
Sodom und Gomorra. Also, ganz deutlich auch. Das hat es immer schon gegeben, diese Problematik, diese Abartigkeit. Und auch das, was wir heute haben in der Genderbewegung, diese Flucht in andere, Elemente, nur nicht in die Ehe. Weil sie merken, Mann und Frau zusammen, das ist schon ein bisschen eine Herausforderung. Und der Mann denkt anders, Frau denkt anders, fühlt anders, auch in der Sexualität anders. Und jetzt tun wir es leichter, Mann mit Mann. Da sind wir mehr einig und so weiter. Das ist letztendlich eine Flucht. Ja? Und es kann nie gut gehen. Aber eines ist klar, und das müssen wir festhalten, dass die Ehe, wie sie Gott gedacht hat, einen Sinn hat. Ja? Das hat einen Sinn, warum er die Frau anders gemacht hat als den Mann. Und ich sage immer, weißt du, im Bereich der Sexualität habe ich noch nie einen Mann kennengelernt, der seine Haare ausgerauft hat und gesagt hat, furchtbar, meine Frau ist so anders als ich. Nein, in der Sexualität ist die Andersartigkeit der Frau spannend, interessant und vor der Ehe kann man sie gar nicht zurückhalten, man muss die schon erforschen und so weiter. Warum nicht auch sich erfreuen an der Andersartigkeit der Frau in ihrem Denken, in ihrem Fühlen und in ihrem Wollen? Schöner Bei der Sexualität erforschen wir es und im anderen da ärgern wir uns. Nein, der liebe Gott hat sich schon was dabei gedacht, warum er die Frau nicht nur körperlich, sondern auch seelisch und geistig anders gemacht hat.
Mhm. Und beides zusammen wünscht sich Gott, dass es eine gute Einheit wird.
Genau, ist eine Ergänzung.
Also, sind sie stärker zusammen als alleine.
Ja. Weil ohne Frau gibt es kein Kind und ohne Mann gibt es kein Kind.
Mhm. Schöne Gedanken. Mir ist übrigens eingefallen, wenn ich das so sehe, die heutige Bewegung, also gerade diese Gender-Bewegung,
ja.
Es gab ja mehrere große Bewegungen. Es gab ja diese Emanzipationsbewegung in den 50er Jahren vielleicht, in den Ende späten 60ern, diese Flower-Power-Bewegung, also freie Liebe, Kommune 68, wie das alles heißt. Und heute diese Gender-Bewegung, die ja alle Maßen sprengt. Wenn ich jetzt zurückgucke in biblische Zeit, und zwar wirklich in die Zeit auch unserer Patriarchen oder ungefähr, also lange zurück, vielleicht zur Zeit von Mose und damals wollte Israel in das gelobte Land einziehen. Und wir erinnern uns, da gab es doch, wollte sie nicht durchlassen, sollte nicht, der Moabiterkönig hat das verboten, der Barak, und hat dann den Bileam, den falschen Propheten, rangeholt, hat gesagt, verflucht mir das Volk. Und er konnte nicht, dreimal hat er es versucht, aber er sagt, es geht nicht, ich kriege Gottes Liebe nicht von dem Volk weg, ich kann da nicht einfach einen Fluch übersprechen. Und dann war ja die Idee, später heißt es dann, dass, ich glaube im 4. Mose wird das erklärt, dass Bileams Idee war dann, lass doch mal die schönsten Frauen der Moabiter ins Volk reinschicken. Vielleicht, wenn wir schon Gott nicht von seinem Volk wegkriegen, vielleicht kriegen wir Gottes Volk von ihm weg. Wir treiben die einfach in die Unzucht. Und die sollten dann diese, weiß nicht, die Aschera-Fruchtbarkeitsgöttin da anbeten an diesen Fruchtbarkeitstagen. Und es hat geklappt. Das Problem war, Gott musste sich zurückziehen vom Volk, weil sie ihn verleugnet haben, also durch diese sexuellen Praktiken. Mhm. Und ich glaube, das war immer eine Waffe Satans. Er hat immer versucht, die Menschen gerade auch auf dem Gebiet irgendwie anzugreifen, die Wahrheit zu verschleiern und dann möglichst in die Perversion zu treiben. Ja, und das sehe ich heute auch. Und ich habe Angst, dass Gottes Geist zieht sich dann langsam zurück. Also wie vor der Sintflut war es genauso.
Das ist ja auch eins der Gründe, warum Ehen auseinandergehen, sich scheiden lassen, nämlich die Sexualität. Das ist eins der großen Scheidungsgründe.
Mhm.
Und das ist halt bei uns ja auch leider in unseren Gemeinden schon mehr und mehr Scheidung, Heirat, Wiederheirat, Scheidung, Ehebruch. Es ist ja ein Wahnsinn, was da passiert. Das darf doch nicht sein, weil wenn wir den Sabbat so hochhalten, dann müssen wir auch die Ehe und die Sexualität so hochhalten.
Mhm.
Das gehört zusammen.
Nun sagen viele als Argument, naja, wenn das so ist, also wenn es zum Beispiel so viele Ehescheidungen gibt aufgrund der Sexualität, wäre es dann nicht ratsam, vor der Ehe die ganzen sexuellen Dinge auszuprobieren, bevor man heiratet? Würdest du das Leuten empfehlen? Also gehört Sexualität eigentlich in die Ehe oder ist es geschickt, schon vorehelichen Geschlechtsverkehr zu haben?
Nach der Bibel ist es ganz klar, dass Geschlechtsverkehr in den geschützten Rahmen der Ehe gehört. Und man vor der Ehe jungfräulich ist. Als Beispiel nur, hast du das Hohelied, als Beispiel jetzt da das Hohelied der Liebe, wo er sie bezeichnet, oder die Bibel sie bezeichnet, sagt er, meine Schwester, liebe Braut, Vers 12, du bist ein verschlossener Garten, eine verschlossene Quelle, ein versiegelter Born. Und ich habe da gesagt, das Symbol Garten und Brunnen ein Symbol für die Sexualität ist. Das ist ein Bild für die Jungfräulichkeit in der Brautzeit. Maria war ja auch Jungfrau und war mit ihrem Josef schon verlobt. Also das ist ganz klar von der Bibel her, dass das vor der Ehe eine Jungfräulichkeit ist. Und das hat seinen Sinn. Eines sage ich immer sehr hart, ein Stecker passt immer in die Steckdose, das braucht man nicht ausprobieren in Bezug auf die Sexualität.
Mhm.
Was man aber ausprobieren muss, und das sage ich schon deutlich, man muss sich selber einmal kennenlernen und seine Sexualität kennenlernen. Das heißt also, die Jugendlichen sollten genauso wie die Kinder angeleitet werden, ihre Sexualität zu kennen und auch zu wissen, mit ihr umzugehen und wofür der Penis da ist und wofür die Scheide da ist und wie man das hinbringt, damit man dann auch, ob das alles in Ordnung geht, weil es gibt ja auch gewisse Dinge, die Krankheiten da sind, das muss ja auch vor der Ehe klar sein, weil ich habe leider gemerkt, dass Jugendliche und besonders unsere gläubigen Jugendlichen, die Männer zum Beispiel, vor der Ehe, damit sie ja nicht in Sünde fallen, die Sexualität ganz weggeschoben haben und zwar so verneint und negiert haben, dass sie sich mit dem überhaupt nicht beschäftigt haben. Dann auf einmal sollten sie heiraten und dann auf einmal müssen sie voll da sein in der Sexualität. Und dann ging es nicht. Mhm. Sie haben nicht gelernt, vor der Ehe ihre Sexualität kennenzulernen und auch in gewisser Weise die Funktionen zu kennen und zu schauen, bin ich gesund, funktioniert alles, wie funktioniert es, wie geht das, damit ich dann meine Frau glücklich machen kann, wenn ich verheiratet bin. Also ich verstehe schon, dass unsere Jugendlichen angeleitet werden sollten, nicht in Versuchung sich zu begeben, aber sie sollten ruhig auch sich mit der Sexualität beschäftigen, ohne jetzt in eine Abhängigkeit von Pornografie oder was zu kommen. Mhm. Wissen, wofür was da ist, ordentlich aufgeklärt zu sein und auch sich selber zu kennen und zu wissen, funktioniere ich überhaupt? Mhm. Ja? Und das andere, das Ausprobieren, das kann man gar nicht ausprobieren. Weil damit wird der Sex zu einer Leistung. Du musst dir vorstellen, ein Date, das erste Date, und man wird angeleitet, sofort zu schauen, dass man ins Bett kommt, Geschlechtsverkehr. Und dann heißt es nach dem Geschlechtsverkehr, war ich gut? Hm. Ja, damit wird was Teuflisches, nämlich Liebe und Leistung verbunden miteinander. Sexualität kann nie eine Leistung sein, war ich gut, weil das musst du lernen und üben, auf den Partner einzugehen, was tut ihm weh, was mag er gern, was passt, wie kriege ich ihn zum Höhepunkt. Das geht nicht in einer Nacht, das kannst du gar nicht ausprobieren. Mhm. Aber was du ausprobieren musst, ist die Agape. Weil die Agape erst die erotische Liebe zum Höhepunkt bringt. Mhm. Und wenn die Agape funktioniert, dann funktioniert die Erotik auch. Da brauchst du keine Sorge machen.
Das ist ganz oft so eine Sache, die ich, also gerade so in Bibelstunden gefragt werde. Oder auch so bei den Vorbesprechungen für die Ehe.
Ja.
Man kann ja Ehe nicht üben. Was ist, wenn das irgendwie nicht funktioniert? Ich sage den Leuten dann, weißt du, also man kann nicht viel falsch machen und jedes Pärchen macht es auch irgendwie anders. Also ihr müsst euch aufeinander einstimmen. Das hat kein Pärchen vorher geübt, die es richtig gelebt haben. Da braucht ihr keine Angst haben. Das wird schon funktionieren. Weil da machen sich Pärchen manchmal Sorgen, weil das Problem ist, dass es so, die Welt ist so sexualisiert. Das heißt, du musst das jetzt irgendwie so und so machen und so macht man das richtig. Wenn man das nicht so macht, dann ist es falsch. Und die haben überhaupt keine Vorstellung, also wie das geht. Ja. Und dann wird so ein gewisser Druck aufgebaut auf das Pärchen. Mhm. Ich muss mit meinem Partner irgendwie das und das machen, sonst ist er nicht glücklich. Mhm. Das denkt die Frau, der Mann denkt das Gleiche. Und dann haben sie so eine riesen Drucksituation.
Ja, und das wird ja auch dann noch schlimmer. Denn vor der Ehe, Sex ist in gewisser Weise eine Vergewaltigung. Weil einer von den beiden möchte es ja doch noch nicht. Aber der andere setzt dann den Druck auf und sagt, wenn du mich lieb hast, dann gehst du mit mir ins Bett. Wir sind ja eh schon verlobt, also wir heiraten und so weiter. So. Und dann kommt in der Ehe die Retourkutsche. Du hast mich damals ja auch vergewaltigt. Und dann sagt er, nein, ich habe mir gedacht, du wolltest das auch. Nein, das muss man aufpassen. Da muss man sehr sensibel sein, denn es geht wirklich darum, dass ich den anderen die Persönlichkeit lassen muss. Und wenn die Frau sagt Nein, dann ist das Nein.
Mhm. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, der oft nicht mitgenannt wird, ist, warum gehört Sexualität in die Ehe und auf gar keinen Fall davor? Nun, wenn Mann und Frau zusammenkommen in der Ehe und sie leben miteinander, dann haben sie erstmal ganz, da kommen zwei Leben zusammen, da sind ganz viele Unterschiede. Und es ist ganz viel durcheinander, man muss sich auf ganz viele Dinge einstellen. Und die Sexualität, die hilft, ganz viele Dinge wieder auszugleichen. Also es ist was Schönes, was man zusammen hat. Wenn auch viele Gegensätze sind, ist das was Schönes. Wenn man das jetzt vor der Ehe schon hat und man schläft schon vor der Ehe regelmäßig oft miteinander, dann hat man dieses Neue, dieses Spannende, das ist erstmal dann vielleicht so überwunden. Und jetzt kommt man in die Ehe rein, jetzt kommen irgendwelche Schwierigkeiten, wo man sich kennenlernen muss, wo man zusammenwachsen muss. Und man hat aber nicht mehr diesen Segen der neuen Sexualität. also dieses neue Zusammenkommen, dieses Spannende am anderen. Und dann geht ganz oft, da kommen dann die Krisen. Und ich glaube, Gott hat das wunderbar gemacht. Er hat diese schöne Sexualität in die Ehe reingelegt, um eine Ehe erstmal zusammenzuführen, damit sie erstmal zusammenkommen können und erstmal eine Zeit haben, vielleicht auch Jahre, die ersten Jahre, wo sie wirklich zusammenwachsen können, unter diesem Segen.
Es muss ja auch ein geschützter Rahmen sein, weil es kann ja sofort ein Baby kommen. Das kannst du ja so und so nicht verhüten, richtig. Und du brauchst den geschützten Rahmen der Ehe. Und dann ist es noch was Unfaires. Die Jugendlichen möchten gerne vor der Ehe alles ausprobieren. Aber ihr Partner darf nicht von der ganzen Jugendgruppe ausprobiert worden sein. Verstehst du? Das ist ja auch unfair. Mhm. Wo willst du es denn ausprobieren dann?
Ja, genau. Aha. Das ist undenkbar, ja.
In der Jugendgruppe will jeder die andere ausprobieren und dann meine eigene darf keiner ausprobiert haben, ist ja klar. Aber das ist ja unfair, das ist lieblos.
Das zeigt eine gewisse Unsicherheit, ne? Ja. Ich möchte das irgendwie können, ich möchte da irgendwie bereit sein, aber mein Partner auf keinen Fall. Mhm. Ja, interessant. Aha. Du gibst ja relativ oft so Beratung, also nicht nur für angehende Pärchen, sondern du berätst ja auch Pärchen. Gibt es so Fehler, die zu vermeiden sind, um den Segen der Sexualität in der Ehe auch wirklich zu erleben? Gibt es so, du hast sogar schon welche genannt, also du hast gesagt, zu oft miteinander schlafen oder fast gar nicht miteinander schlafen? Das sind wahrscheinlich ziemliche Extreme.
Ja, man muss also auch hier klar sagen, dass auch in der Ehe nicht alles erlaubt ist. Es ist nicht so, dass man jetzt, wenn man verheiratet ist, kann man alles machen. Es gibt auch in der Ehe Vergewaltigung. Und das ist auch nicht im Sinne unseres Heilandes. Und man muss auch, und das ist ein Grundprinzip, und das kann man schon vor der Ehe ausprobieren, den Partner als eine Persönlichkeit akzeptieren und respektieren. Und wenn der das nicht macht, dann wird mit dem keine Ehe eingegangen, weil du wirst eine Katastrophe erleben. Denn wenn du in der Ehe dann sagst, diese Praktik, sexuelle Praktik oder Geschlechtsverkehrart, mag ich nicht, die tut mir weh oder da habe ich Ekel davor, dann muss der Partner das respektieren. Er darf dann nicht den anderen vergewaltigen und sagen, du hast mir aber zur Verfügung zu stehen. Mhm. Also es gibt dann auch Tabus und auf alle Fälle ist das der Partner, der dann sagt, das möchte ich nicht und das ekelt mir und davor graust mir, dann ist das Liebe, dass ich das nicht tue. Mhm.
Denn die Sexualität soll ja dem anderen zum Segen sein, sagst du.
Natürlich, und den anderen glücklich machen. Mhm. Aber ich werde mir dann überlegen und mit meinem Partner reden, und da sollte viel, viel mehr geredet werden über die Sexualität. Was hättest du dann gerne? Was würde dir gut tun? Wo hättest du Freude? Wie kriegst du einen Höhepunkt? Und so weiter. Mhm. Dann muss man reden miteinander. Aber das wird in den wenigsten Fällen gemacht, dass man über die Sexualität redet miteinander.
Die Paare untereinander auch nicht, ja? Die so Beratungsthemen.
Genau. Naja, in der Beratung dann schon, weil ich sie anleite dir, dazu. Ja. Aber sie selber machen es nicht. Und auch die Jugendlichen können vor der Ehe auch über Sexualität miteinander reden.
Mhm. Ist es Teil, wenn du Ehevorbereitungsberatung machst mit Menschen, die heiraten wollen? Ja. Ist es Teil davon?
Natürlich, dass du unbedingt. Sprichst? Das ist ein wichtiger Teil davon. Mhm. Auch schon in der Jugendstunde, dass man ihnen erklärt, weil sie mir oft die Frage stellen, Bruder Fuchs, ich verstehe das nicht. Sex vor der Ehe ist Sünde und in der Ehe Pflicht. Wie kann Sünde Pflicht werden? Interessante Frage. Ja, es ist eine gute Frage. Und die Jugendlichen brauchen Antwort darauf, gell? Also wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut auf meinen YouTube-Kanal unter der Playlist Coole Freundschaft, da erkläre ich das dann auch
den Jugendlichen. Wie heißt der YouTube-Kanal?
Raimund Fuchs.
Raimund Fuchs. Und dann finden wir es da wo?
Dann siehst du meine Frau und mich als Bild, dann klickst du drauf und dann bist du auf meinem YouTube-Kanal. Und dann die Playlist Coole Freundschaft.
Coole Freundschaft.
Ja, da erkläre ich den Jugendlichen, was der Unterschied ist. Sexualität ist ja nicht Sünde. Auch vor der Ehe ist Sexualität nicht Sünde, aber es ist deshalb falsch, weil du ein falsches Evangelium verkündigst. Mhm. Und du machst etwas, was du vorwegnimmst, zum Beispiel in dem Symbol des Gartens. Einen Garten legt man an. Ja? Und ein Garten braucht auch Zeit zum Reifen, die Blütezeit. Und wenn du jetzt schon vorzeitig die Blüten pflückst, dann darfst du nicht wundern, dass du keine Früchte mehr hast. Hm. Und es braucht alles seine Zeit, sagt der Salomo. Und es braucht auch die Ehe und auch die Sexualität, die Zeit zum Reifen. Und wenn du vorher das schon vorwegnimmst, hast du nichts mehr. Mhm. Und das habe ich einmal als Jugendlicher so drastisch erlebt. Beim Jugendkongress in Wien war das. Weltjugendkongress. Da war ich in Wien und muss dir folgende Szene vorstellen. Die Bühne, rechts Mädchen, Burschen links. Und die gehen aufeinander zu, die Mädchen haben Schalen in der Hand und die Burschen nippen dort ein bisschen, nippen da ein bisschen, da ein bisschen, kosten, da ein bisschen, kosten, gehen sie auseinander. Nächste Szene, Jugendliche, Mädchen und Burschen gehen wieder aufeinander zu, haha, bisschen kosten, bisschen nippen und so weiter. Letzte Szene, ein Bursch, ein Mädchen und du hast gemerkt, die sind füreinander bestimmt. Und sie gehen aufeinander zu und das Mädchen gibt ihm die Schale und es ist nichts mehr drinnen. Das ist uns so tief unter die Haut gegangen, dass wir gesagt haben, das wollen wir nicht machen.
Was ein Bild. Aha. Ja. Okay. Mensch, danke dafür. Ich hätte noch drei Fragen, die ich dir gerne
bitte.
Noch, unsere Zeit rennt, aber drei Fragen würde ich gerne loswerden. Wie gesund oder für wie gesund hältst du Enthaltsamkeit in der Ehe?
Ja, nach dem 1. Korinther 7 ist es für eine gewisse Zeit, auf beider Bewilligung, haben wir gelesen, möglich. Aber es sollte nicht zu lange sein. Enthaltsamkeit muss auf beider Bewilligung sein. Es gibt gewisse Situationen, wo man dann sagt, da gibt es keinen Sex mehr. Im Alter gibt es schon Sex, also, aber es gibt Krankheiten, wo dann kein Sex mehr möglich ist. Gibt es auch. Aber man muss jetzt dann die Anleitung den Leuten geben, was heißt Sex im Alter, ist nicht mehr möglich. Es gibt vielleicht keine Penetration mehr, weil die Scheide schon so trocken ist und es der Frau so wehtut, dass dann keine Penetration mehr möglich ist. Aber Sex ist ja nicht nur Penetration, sondern da ist es auch Knuddeln und Kuscheln und Küssen und man kann mit Händen was machen. Man kann da noch viel, viel machen, um dem anderen glücklich zu machen. Mhm.
Ja, damit hast du gerade schon die zweite Frage fast zu weggenommen.
Das wollte ich nicht.
Also enthaltsam in der Ehe würdest du sagen, ja, Paulus sagt, das kann man machen, nur bei gemeinsamer Übereinstimmung und nur und für nur eine gewisse Zeit. Um, Paulus sagt, um der Unzucht vorzubeugen.
Also, ja, und weil du es nicht enthalten kannst. Es ist ja ein natürlicher Trieb. Das ist ja ein göttlich gegebener Trieb, der Sexualtrieb. Warum sollte man den enthalten? Du musst dir vorstellen, da kommt eine Schwester zu mir und sagt, Bruder Fuchs, wir werden ja auf der neuen Erde keinen Geschlechtsverkehr mehr haben. Sollten wir uns nicht jetzt schon auf die neue Erde vorbereiten? Kannst du das vorstellen?
Was hat Ihr Mann dazu
der
gesagt?
Arme Mann. Der sagt dann, wir tun jetzt schon uns auf die Ewigkeit vorbereiten. Kein Sex mehr.
Das muss hart sein, ja, für den, ja,
traurig
für den Partner.
Ist das, traurig das, ist das. Die Leute haben das keine auch, Ahnung, vor allem was Sexualität betrifft.
Ich hätte den Segen nicht verstanden. Tut mir leid für die Menschen.
Ja.
Aber meine zweite Frage hast du eigentlich schon fast beantwortet. Also, wenn zum Beispiel ein Ehepaar aus medizinischen Gründen keinen Geschlechtsverkehr haben kann, zum Beispiel durch Verletzung oder Krankheit, wie geht ein Paar mit einer solchen Situation um? Hast du schon gesagt?
Es gibt Beratung. Mhm. Auf alle Fälle sollten sie sich beraten lassen von christlichen Beratern. Deshalb bin ich einer geworden, weil es ja viele andere Berater auch gibt, die die wildesten und unbiblischsten Ratschläge dann geben. Aber es gibt auch da noch Anleitung und Hilfe, wie man auch solche Wüstenzeiten überstehen kann.
Mhm. Ja, okay.
Und deshalb ist es gut, dass du vor der Ehe schon eine Wüstenzeit überstehst, um dann auch in der Ehe eventuell auch solche Wüstenzeiten zu überstehen. Denn was ist, wenn deine Partnerin zum Beispiel ein Kind bekommt und dann gibt es Zeiten, wo du keinen Sex haben kannst? Mhm. Was machst du dann, wenn du dich vor der Ehe nicht enthalten hast? Machst du es dann auch so? Mhm.
Welche Rolle sollte die Gemeinde beim Thema Sexualität spielen? Siehst du hier Verbesserungspotenzial?
Naja, weißt du, die Gemeinde hat genauso eine Verantwortung in Bezug auf Sexualität und Information, wie sie auch andere Bibelstunden hält. Das gehört dazu und das gehört in die Bibelstundenreihe hinein und das gehört auch in eine Gemeindestunde einmal hinein oder was auch immer, dass man irgendwo den Menschen die Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen, nicht nur zur Jugendzeit, in der Jugendstunde. Da geben wir ihnen die Möglichkeit, da dürfen sie Zettel, dürfen sie Fragen stellen. Mhm. Und ich habe jetzt in meiner Gemeinde gesagt, beim Seniorenkreis, sie sollen Fragen auf einen Zettel schreiben, anonym, und mir dann geben und ich werde die Fragen dann beantworten. Das ist notwendig, weil die Leute leben mit ihren Fragen und keiner gibt ihnen Antwort drauf. Die Welt gibt ihnen Antwort, aber das ist nicht die biblische Antwort.
Ja, das ist schön, wenn wir in der Gemeinde also offen damit umgehen und diese Dinge wirklich auch ansprechen können. Das ist, da würdest du sagen, da ist Verbesserungspotenzial, selbst in den Adventgemeinden.
Ja, auf alle Fälle. Und es tut mir leid, dass wir in unserer Gemeinde dieses Thema noch immer so tabuisieren und das ist schade. Mhm. Es ist göttlich, es ist heilig, es ist schön, es ist ja, sogar der Geschlechtsverkehr Gottesdienst, kann man fast sagen, wenn man das richtig versteht. Aber da muss man sich halt ein bisschen hineindenken in diese Atmosphäre.
Ja, du hattest gerade darüber gesprochen, wie ist da, also wie machen wir das mit Sexualität in der Ehe? Man hat halt, wenn das vorher, wenn Menschen ihre gesamte Beziehung, ihre ganze Ehe nur auf Sexualität aufbauen, das gibt es ja auch. Also man guckt gar nicht, passt man zusammen vor der Ehe, sondern man schaut nur, wie attraktiv ist derjenige, also sexuell. Kommt mit demjenigen zusammen, schläft mit demjenigen und das Sexualleben ist vielleicht so schön, dass alles andere überdeckt, also alle Unterschiede und irgendwie das gar nicht zusammengehört. Man heiratet und irgendwann in der Ehe merkt man plötzlich, das passt gar nicht zusammen. Aber die Sexualität hat alles überdeckt vorher. Mhm. Und jetzt steckt man in einer Ehe drin, die gar nicht zusammengehört.
Ja.
Und dann, wenn diese Ehe plötzlich weg, zum Beispiel durch Krankheit oder durch was auch immer, oder irgendwie das Fundament bricht weg, oder es wird irgendwie Alltag oder wie auch immer, ja. Und plötzlich merkt man, man passt gar nicht zusammen.
Ja, und das sagt dann man im Jugendlichen schon deutlich, dass die Sexualität nie die Basis sein darf einer Ehe, sondern die Agape ist die Basis. Dann kommt die Freundschaft als Basis. Und an der könnt ihr arbeiten, eine ordentliche Basis. Und dann kannst du dann die Sexualität als krönende Frucht aus dem Garten empfangen. Aber es ist wahnsinnig wichtig, dass wir nicht um sexueller Wünsche willen eine Ehe eingehen. Denn Sexualität ist sehr variabel. Einmal geht's, einmal geht's nicht. Einmal ist es da, das Gefühl, dann ist es nicht da. Es kommt und geht und ist nicht stabil. Und es gibt auch, wie gesagt, Zeiten, wo es dann keine Sexualität mehr gibt. Ist dann die Ehe vorbei?
Guter Punkt, natürlich nicht. Ja. Danke dir. Ich glaube, hier mache ich Schluss. Ich glaube, wir könnten noch lange drüber sprechen, über verschiedene Aspekte. Ich weiß, du hast auch ganz viel Erfahrung als Berater. Hast, glaube ich, schon auch vielen Ehepaaren geholfen, viele Ehen schon geheilt. Und ich glaube, Sexualität, sagst du, ist einer der Hauptpunkte da drin. Deswegen bin ich ganz dankbar, dass wir es mal thematisieren, denn gerade am Ende der Zeit, und darauf gehen ja unsere Eisbergsendung, ist das eins von den Themen, die der Teufel wirklich wieder in so ein Extrem zieht, ja. Um die Menschen irgendwie dahinter in dem Bereich zu verwirren. Und wir wissen, was es in der Vergangenheit angerichtet hat. Der Geist Gottes zog sich zurück, wenn diese Dinge nicht mehr dem göttlichen Maßstab entsprachen, haben sie auch nicht mehr den Segen gegeben, sondern hat das voll kaputt gemacht. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema.
Darf ich noch einen Leitsatz am Ende sagen?
Ja, gerne.
Meinen Leitsatz, der mir immer wieder am Herzen liegt. Liebe ist, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist der Pete Grove, der immer so Zeichnungen macht. Liebe ist die höchste Wertschätzung des anderen mit dem feinen Gespür für dessen Nöte und Bedürfnisse. Wenn wir das in der Sexualität verwirklichen, dann hast du eine glückliche Ehe. Liebe ist die höchste Wertschätzung des anderen mit dem feinen Gespür für dessen Nöte und Bedürfnisse.
Das fasst das schön zusammen. Danke dir, Raimund.
Gerne.
Das war, glaube ich, ein Segen, dass wir darüber sprechen konnten. Danke auch euch, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, auch ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, vielleicht auch das ein oder andere neu dazulernen. Gottes Segen auch euch und bis zum nächsten Mal.